Wenn Sie mal zuerst den Aufbau dieser Maschine beschreiben könnten, aus welchen Hauptbestandteilen besteht sie?
Der Hauptbestandteil ist natürlich das eigentliche Stanzwerkzeug, das Löcher stanzt von etwa 2 mm Durchmesser. Es befindet sich ein Stanztisch an dieser Maschine und dieses Stanzwerkzeug kann nun über diesen Tisch hin und her gefahren werden. In der Längsrichtung einer solchen Notenrolle befinden sich die Dauern der Töne, in der Querrichtung befinden sich die Tonhöhen und man kann nun an dieser Maschine eine ganz bestimmte Tonhöhe einstellen. Ich mache das mal hier mit dem mittleren C, mit dem eingestrichenen C. Das kann man über einen Zahnkranz hier einstellen.
Moment, wir müssen nochmal von vorne anfangen, noch einfacher. Es ist also auf der einen Seite der Maschine eine Papierrolle,
Richtig?
dann geht das über eine Art,
Über einen Tisch.
über einen Tisch,
Ja.
also auch wieder wie eine Tapetenrolle ein
Ja.
bisschen.
Und
Und
auf
auf
der
der
anderen
anderen
Seite
Seite
wird
ist
diese
dann
Papierrolle wieder
wieder
aufgespult.
eine Rolle, da kommt es dann heraus. Und oberhalb dieser Rolle ist eine Art Wagen, den man hin und her schieben kann.
Richtig, ja.
Und der wesentliche Bestandteil dieses Wagens ist eben ein
Ist ein
Stanzmechanismus, so
Stanzwerkzeug.
ähnlich wie so eine Büro, wie so ein Lochen, so ein Locher. Es ist eigentlich eine Art
Es ist so ähnlich
komplizierter Locher.
wie ein Bürolocher,
Ja.
nur dass man hiermit jede Stelle des Papiers erreichen kann und eben an entsprechenden Stellen auch Lochungen
Ja.
durchführen
Und
kann.
da gibt es so Rasterzähne, wo man den Locher einrasten kann.
Richtig.
Und das entspricht halt auf dem Klavier
Einer
jeweils einer Taste, einer
bestimmten
schwarzen
Tonhöhe.
oder
Ja.
einer weißen. Und ganz links sind die tiefen Notenwerte und ganz rechts die hohen
Sind die hohen
Notenwerte.
Notenwerte. Ich kann jetzt zum Beispiel auf das mittlere C hier einrasten lassen und jetzt beginnen mit dem Stanzen. Dabei läuft die Maschine immer um den Bruchteil eines Zentimeters nach vorne. Wenn ich ein Loch gestanzt habe, macht die Maschine einen kurzen Weg nach vorne. So, und ich kann dann das nächste Loch direkt dahinter stanzen. Wenn man eine Lochreihe stanzt, dann kann man auf diese Art und Weise, ich stelle jetzt einen anderen Ton ein, das tiefe A, kann ich ganze Lochreihen stanzen und damit die Länge des Tones bestimmen.
Und wie weit der Wagen jeweils weiter geht, je Stanzen,
Man
das
kann
kann
in
man
einem
einstellen. Oder ist immer der gleiche?
Stanzvorgang etwa eine Länge von 20 cm Papier stanzen. Man stanzt immer in 20 cm Abschnitten.
Mhm.
Dann wird die Papierrolle nach vorne gezogen, über den Stanztisch hinweg, dann werden die nächsten 20 cm gestanzt. Und das, bis die ganze Komposition gestanzt ist, das ist eine sehr, sehr zeitaufwendige Angelegenheit.
Was Sie jetzt gerade gemacht haben, klingt dann im Ergebnis so wie so ein Tremolo. Da, 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 da.
Das
So.
kommt darauf an, in welcher Entfernung sich die Löcher befinden. Wenn die Löcher sehr eng beieinander sind, klingt es nur als ein Ton, der so lange niedergehalten wird, solange wie die Lochreihe gestanzt ist. Wenn ich
Man hört also
zwischen,
nur einen Nachhall praktisch,
man hört nur
ja,
Nachhall,
wenn das
ja,
Pedal gedrückt ist.
richtig. So, wie, das ist der gleiche Vorgang, Taste runter, die Taste bleibt unten, solange wie die Lochreihe gestanzt ist und sobald die Löcher beendet sind, geht die Taste wieder hoch. Wenn ich aber zwischen den einzelnen Löchern Zwischenraum lasse, dann repetiert der Ton. Dann ist es das, was Sie sagten, ein Tremolo, schnelle Repetition des gleichen Tons.
Und was nun den Caro gemacht hat, ist, dass er aber auch die Unterschiede, die Abstände als logarithmische Kurve oder so etwas hier eingestanzt hat. Das heißt, die Abstände werden immer größer oder werden immer kleiner
Das
und
wird also
solche
immer
Sachen
größer
mit.
werdende Abstände, würde einer Verlangsamung entsprechen, immer kleiner werdende Abstände, praktisch einem Accelerando.
Und was ist nun das Besondere an der Stanzmaschine von Nencarrow? Das haben Sie vorher schon mal beschrieben, wenn Sie es mir hier zeigen könnten, oder haben Sie einen anderen Typus Stanzmaschine, als Sie in Nencarrow besitzen?
Ich habe den gleichen Typus. Wir haben beide unsere Stanzmaschinen bauen lassen nach einer kommerziellen Stanzmaschine der 20er Jahre. Das war eine Firma Lea Berrien in Amerika, die hat früher solche Stanzmaschinen tatsächlich hergestellt. Nur die sind heute nicht mehr funktionsfähig und wir haben beide nach einem solchen Modell die Stanzmaschinen nachbauen lassen. Bei dieser Stanzmaschine hier hat die Maschine immer einen bestimmten Vorschub. Das heißt, ich kann nicht jede beliebige Stelle einstellen. Und Nancarrow hat eine solche Stanzmaschine benutzt bis zur Studie Nummer 20. Dann war es ihm nicht mehr genau genug. Und er hat diese Stanzmaschine umbauen lassen. Er hat nicht, wie häufig erwähnt wurde, eine zweite Stanzmaschine gebaut, sondern er hat einfach die Stanzmaschine umbauen lassen, sodass er jede beliebige Stelle erreichen konnte. Das heißt, die zeitlichen Abläufe mit maximaler Präzision auch stanzen konnte.
Wie funktioniert das hier, dieses Ansteuern können von jeder beliebigen Stelle?
Bei dieser Stanzmaschine ist jetzt ein Mechanismus drin, der den Vorschub ausschalten kann. Sie hören, wenn ich die Stanzmaschine bewege, wenn ich diesen Stanzwagen bewege, dass das immer einrastet. Wie, das ist ein Zahnrad, das immer nach einem bestimmten Vorschub wieder einrastet. Ich kann aber dieses Zahnrad ausschalten bei dieser Stanzmaschine. Ich habe hier einen Hebel, den drücke ich einfach so und jetzt bewege ich den Wagen wieder und Sie hören dieses Knirschen des Zahnrades nicht mehr. Jetzt kann ich an jede beliebige Stelle fahren. Und das kann Nancarrow mit seiner Stanzmaschine auch. Ich kann also jetzt hier an diese Stelle fahren und an diese Stelle. Ich kann also ganz beliebig fahren, während wenn ich das Zahnrad einraste, dann bleibt er automatisch an ganz bestimmten Stellen stehen.
Dann muss es doch irgendwo eine Art Lineal oder so etwas geben, wo er in seiner Zeitskala auf der Rolle schon den Punkt markiert hat, den
Richtig,
er
richtig.
sucht und wo ist.
Sie suchen dieses
Ja.
Lineal bei dieser Maschine vergeblich. Ich habe das nicht dran, aber Nancarrow hat quer über den Papierstreifen einen ganz dünnen Draht gespannt. Und dieser Draht ist seine Markierung, sein Lineal. Er stanzt exakt die Zeitverhältnisse nach diesem Draht.
Worum ich Sie jetzt bitten würde, wäre, dass man ohne Erklärung mal die Geräusche nochmal aufnehmen kann, die diese Stanzmaschine macht. Da müsste ich allerdings dann mit den Mikrofonen so nah wie möglich dran.
Ja, ist kein
Also wenn
Problem.
Sie da. Ich möchte ja. Ja, wie mache ich das am besten? Ja, vielleicht doch, dass ich sie mal da drauf stelle. Also
Ja,
dadurch geht nichts
probieren Sie es.
kaputt.
Also an der Stanzmaschine geht nichts kaputt. Die,
Das Papier geht, wenn dann
das ist
kaputt.
auch nicht schlimm. Das ist nur
Aha.
ein altes Stück Papier. Muss allerdings hier so ein bisschen dann nach vorne kommen.
Das andere mache ich hier hin, wenn es nicht.
Aber kein Problem. Sie können es auch weiter reinfuttern, naja.
Ja, gut.
Ja.
So. Muss ich ein bisschen zurück, weil das doch jetzt sehr nah ist. Ja, können wir es mal versuchen. Ja, jetzt haben wir das Geräusch gehört. Jetzt ziehe ich den Mikrofon mal wieder zu den Fotos. Also dieses Geräusch etwa muss den Carol begleitet haben, sein ganzes Leben, fast wenn man so will.
Ja, das muss wohl so gewesen sein.
Was mir auffiel, als ich da sein Haus besuchte, es ist ja nicht nur so, dass er sich da von der ganzen Außenwelt abgeschlossen hat in seinem Studio. Also es dringt kein Schall von draußen hinein. Und es ist bereits zu einem Zeitpunkt so gebaut worden, als noch nicht dieser Verkehrslärm. in direkter Nachbarschaft von seiner Wohnung zu hören war, obwohl es auch jetzt relativ zu Mexikos Lärmentwicklung da noch relativ ruhig ist.
Man glaubt, aber man glaubt nicht, dass man in der schmutzigsten und verkehrsreichsten Stadt der Welt ist, wenn man in den Caros Grundstück
sitzt. Nein, das ist so ein bisschen Stückchen Urwald. Aber ich meine, als er das gebaut hat, das war ja in den 50er Jahren, Anfang der 50er, glaube ich, oder?
Ja, ja.
Da war das ja noch ein Dorf, wahrscheinlich ein Vorstadt.
Es war ein Vorort, es war ein Angel von Mexico City gewesen.
Ja. Und dass er bereits zu diesem Zeitpunkt sich ein Studio baut, in einer ruhigen Umgebung, ein Studio, das noch einmal vor Umweltgeräuschen abgeschottet ist. Woran mag das liegen, was meinen Sie? Also das ist ja eine extreme Weltabgewandtheit, also hat fast etwas...
Ich meine, Sie haben es ja gesehen,
Menschhaftes, ja.
Sein Studio hatte keine Fenster zum Beispiel. Und es ist abgeschlossen von dem Vorraum durch zwei Türen, von denen jede Türe bestimmt 10, 15 Zentimeter dick ist. Ich vermute, er wollte einfach niemand stören mit seiner Arbeit.
Ach, andersherum, dass
anders,
er
anders
sich nicht abgeschottet hat, sondern er dachte, dass seine Musik andere Leute auf den Geist gehen könnte. Und
ich könnte mir das so vorstellen, dass er sich sehr viel wohler fühlte, wenn er sicher war, dass er niemand anders mit seiner Musik jetzt oder mit den vielen Versuchen, die er natürlich machte, dass er niemand stören würde, sagen mit. Er war damals, als er dieses Haus ja baute, mit seiner zweiten Frau Annette zusammen.
Die er auch nicht stören wollte mit seiner Kompositionstechnik. Ja, das wäre eine
Erklärung. Vermutlich. Ja.
Das andere, was mir auffiel, war seine riesige Bibliothek, die riesige Schallplattensammlung, die ihrem Alter nach, also diese Schallplattensammlung, ja eine sehr alte Schallplattensammlung sein muss. Das heißt, er muss auch in den 40er, 50er Jahren schon kräftig gesammelt haben. Es sind einige Schellack-Sachen dabei, es sind viele Sachen dabei, die auf 78 Umdrehungen pro Minute laufen.
Ja.
Also er war auch Sammler. Sammler von Schallplatten, von Musik, vor allen Dingen afrikanischer, was ich gesehen habe, und indischer
Indisch
Musik,
und afrikanisch,
ja beide auch sehr hochkomplexe Rhythmen haben. Ja, und eben diese Bibliothek. Und von daher hatte ich den Eindruck, dass er auch eine Art von Gleichzeitigkeit verschiedener Kulturen in seinem Kopf hat. Und Gleichzeitigkeit verschiedener Musiken in seinem Kopf hat und diese Sachen studiert hat.
Er hat sich sehr interessiert für Jazz. Seine Schallplattensammlung ist fast vollständig, was die Jazzmusik nun der 20er, 30er Jahre betrifft. Er war ein großer Anhänger von Louis Armstrong, zum Beispiel Earl Hines, Betty Smith. Das waren so seine Stars auf dem Gebiet des Jazzes. Nun, er hat sehr viel ethnische Musik, wobei, Sie haben völlig recht, afrikanische und indische Musik dabei überwiegt. Und auch da wohl der Hauptgrund, das Studium dieser Musik wegen der komplexen Rhythmen, die in dieser Musik vorhanden sind. Das hat ihn also wohl schon in sehr, sehr frühen Jahren fasziniert.
Ja, und eben die Bachsche Musik natürlich.
Und die Bachsche,
ja.
Das merkt man eben daran, dass er im Grunde die Bachsche Hauptform, nämlich die Fuge, übernommen hat für seine Komposition. Und er könnte mit gleichem Recht diese Komposition auch Fugen nennen. Er nannte früher seine Kompositionen Rhythmic Studies, rhythmische Studien, ist dann aber völlig abgegangen von dem Begriff rhythmisch, weil er nun die Zeitverhältnisse über den Rhythmus hinaus später variiert hat. Rhythmus ist ja nur ein ganz begrenzter Begriff, nämlich die Aufteilung der Verhältnisse innerhalb eines Taktes. Er ging ja später darüber hinaus und hat ohne Takte natürlich dann komponiert, hat die Geschwindigkeiten kontinuierlich variiert, Dinge, die man nicht mehr unter dem Begriff Rhythmus zusammenfassen kann. Deshalb hat er diesen Begriff auch völlig abgeschafft anschließend, den Begriff Rhythmic Studies. Er hat nur noch Studies for Player Piano genannt Und er nennt sie in seiner Bescheidenheit dann häufig auch Kanons, Kanon X. Zum Beispiel ein sehr, auf den ersten Blick vielleicht sehr anspruchsloser Titel, Kanons meistens etwas anspruchslosere Musik, aber in Wirklichkeit sind das kunstvollste Fugen, die er geschaffen hat.
Wir sehen es da gerade auf diesem Foto hier. Das sind, wenn ich mich recht besinne und die Sachen immer noch an dem gleichen Fleck liegen, Sie haben es auch drunter geschrieben, Nan Carrolls Lebenswerk.
Ja.
Das sind also so eben diese Rollen in Pappschachteln drin,
ja.
Ungefähr 50 an der Zahl. Womit fing es an und wohin kam es bis bei den letzten Studies? Sie haben ja auch vorhin angedeutet, dass sich das entwickelt hat. Es ist also nicht so, dass die ersten Studies, also die dann noch Rhythmic Studies vielleicht hießen, genauso klingen wie die letzten. Also da gibt es entscheidende Entwicklungen und Wandlungen. Wenn Sie die vielleicht einmal skizzieren könnten, was da sich getan hat.
Die erste Komposition, Nan Carrolls für Player Piano, ist nicht die Rhythmic Study Nummer 1, sondern das ist die Study Nummer 3a. Die Study Nummer 3 umfasst 5 Sätze und die hat den Beinamen Boogie Boogie Suite. Und es fängt also an mit einem, der erste Satz 3a, ein irrwitzig schneller Boogie Boogie, dann kommen Blues-ähnliche Stücke. Der letzte Satz ist wiederum ein Boogie Boogie. Das heißt, diese erste Komposition ist ganz eindeutig vom Jazz beeinflusst. Auch die anderen frühen Studien sind noch vom Jazz beeinflusst, die werden aber schon komplexer. Die erste Studie könnten eigentlich 5 Pianisten, 5 Jazz-Pianisten, wenn sie zusammen spielen könnten, könnten sie eigentlich aufführen. Nicht in der gewünschten Geschwindigkeit, aber von der Komplexität her wäre das vielleicht möglich. Aber dann werden die Zeitverhältnisse immer, immer schwieriger.
Dieser Einfluss vom Jazz, der lässt sich am besten dadurch ablesen, dass man noch Melodieformen erkennt,
es ist
Variationen von Melodien,
richtig.
Formen und natürlich der annähernd Steady Beat. Also man erkennt den Boogie Steady Beat, man erkennt den, in einer anderen Komposition ist es so ein etwas Flamenco-haftes. So
das ist die Studie Nummer 12.
Halt eine Anspielung an die spanische Musik oder an die mexikanische Musik.
Ganz typisch ist das bei der Studie Nummer 3a. Sie beginnt mit dem typischen Boogie-Boogie-Bass, nur in rasender Geschwindigkeit. Und dieser Boogie-Boogie-Bass, er bleibt als Art Ostinato durch die gesamte Studie 3a erhalten bis zum Ende. Und über diesen Boogie-Boogie-Bass türmen sich nun bis zu 8 Schichten, melodisch-harmonische Schichten, metrisch zum Teil sogar unabhängig von dem Boogie-Boogie-Bass und unabhängig voneinander. Das heißt, die Komposition beginnt eigentlich ganz trivial Boogie-Boogie-Bass. Es kommt eine Jazz-Melodie dazu, es kommt eine zweite, eine dritte, eine vierte, bis zu 8 Schichten. Sie wird immer komplexer und am Ende ist es natürlich für einen unerfahrenen Hörer nicht ganz leicht, diese komplexe Komposition überhaupt noch aufzunehmen. Das ist übrigens auch der Grund, warum Nan Carroll seine Klaviere präpariert hat in Mexiko. Er hat die Filzhämmer mit Metall bezogen, mit Metall belegt, einfach damit der Ton klarer, prägnanter wird, damit auch bei diesen komplizierten Metern und Rhythmen die einzelnen Stimmen noch leichter zu verfolgen sind.
Mhm, damit es nicht so einen breiigen Ton gibt,
ja.
In dem die Konturen der Konstruktion verschwimmen.
So ist es. Ja. Die in den Carrollschen Klaviere, sie klingen zumindest in den hohen Lagen etwas ähnlich wie ein Cembalo.
Mhm. Nun hat sich der Nan Carroll von dieser Art Musik wegentwickelt. Das, was Amer Canyon, glaube ich, nennt es naturalistische oder mimetische Musik, also irgendeinen Begriff hat er dafür verwandt oder definiert, sondern Nan Carroll interessiert sich immer mehr für die abstrakte
ja.
Konstruktion, die mit irgendeinem Musikstil, sei es eben nun der afrikanische, indische oder der Jazz oder die spanische Musik oder nichts mehr zu tun haben.
Ja, es gibt also wenig Kompositionen, die so eindeutig auf den Jazz zurückzuführen sind, wie die Studie 3a. Sie erwähnten gerade schon die Flamenco-Studie, das ist die Nummer 12. Das ist auch eine ganz, ganz phänomenale Komposition. Diese Studie, sie beginnt fast impressionistisch mit Akkorden, leisen Akkorden. Man könnte sich vorstellen, eine Mondnacht in Andalusien. Und dann beginnt eine ganz typische Flamenco-Melodie, erst im tiefen Bereich. Die wird begleitet von stilisierten Gitarrenarpeggien. Man kann das richtig nachvollziehen. Es kommt eine zweite Flamenco-Melodie dazu, es kommt eine dritte Melodie dazu und das Ganze vereint sich zu einer übermenschlichen Virtuosität. Diese Melodien, die gehen hoch in den Diskant, die stürzen in Sekundenschnelle wieder runter in den Bass. Und am Ende dieser Studie kommt dann dieses typische Klatschen der Flamenco-Sänger, das Stampfen der Tänzer dazu als harte, in Form von harten Schlägen. Das Ganze ist eigentlich, ein Kritiker sagte mal, es sei ein Mysterium, wie man mit einem mechanischen Klavier eine solch emotionale Musik machen könne, wie in dieser Studie Nummer 12. Das ist aber eigentlich die Ausnahme in Nan Kerouacs Musik.
Ich wollte gerade fragen, ob denn in der Musik, die vor der Zeit seiner mechanischen Kompositionen oder seiner Kompositionen für mechanisches Klavier, die Komposition selbst ist ja, Sie sagen es nicht mechanisch, eine Musik geschrieben hat, die auch mit diesen Jazzformen umgeht. Also zum Beispiel das New York Septett, oder es gibt ja auch noch ein Streichquartett, glaube ich,
und ja.
Ein paar andere Sachen. Sind die auch in dieser Form direkt Jazzformen zitierend oder Volksmusik zitierend?
Das ist sehr unterschiedlich. Seine ersten erhalten gebliebenen Kompositionen, das ist Prelude und Blues. Beides zwei typische Jazzstücke.
Sie wünschen? Ich wollte mal fragen wegen dem Walkman. Ob ich mir jetzt einkaufen darf oder ob ich warten
soll.
Okay.
Warten.
Warten.
Wo wolltest du denn hingehen?
In die Stadt.
Hm, warte mal lieber, ich guck mir mal an, weil ich kann den glaube ich besser besorgen.
Ja.
Okay? So, jetzt, wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren stehen geblieben bei den Kompositionen vor dem mechanischen Klavier.
Also Prelude und Blues, das sind die beiden ersten für Klavier geschriebenen und erhaltenen Kompositionen, typische Jazzstücke. Das Streichquartett, das erste, das ebenfalls in den 40er Jahren entstanden ist, zeigt eigentlich wenig Anklänge an die Jazzmusik. Er hat noch einige Stücke geschrieben für kleinere Ensembles, für Klavier, Klarinette und Oboe, glaube ich, zeigen geringe Einflüsse von Jazz, sind aber keine typischen Jazzstücke mehr. Und Nan Kerouac möchte eigentlich auch gar nicht als der, wie soll ich sagen, der Jazzmusiker bezeichnet werden. Er meint, er habe zwar in seiner Jugend ab und zu mal Stücke geschrieben, die an Jazz erinnern, aber er war eigentlich nie in seinen Kompositionen ein Jazzmusiker. Americanian hat einmal in einer Plattenbesprechung ihn so als den Komponisten der Boogie-Suite bezeichnet. Das war ihm eigentlich nie so recht gewesen. Er hat das zwar geschrieben und er steht auch dazu, aber er hat den Jazz in seinen eigenen Kompositionen eigentlich nie als den eigentlichen Inhalt gesehen.
Mhm. Also es ist erstmal verwunderlich, man muss es so akzeptieren, dass er, als er dieses Instrument für sich entdeckt, nun erst mit solchen Kopien dann doch von anderen Musikformen anfängt. Oder Imitationen oder Variationen bereits bestehender Musikformen.
Ich weiß nicht, ob es verwunderlich ist. Es war natürlich seine, die Musik, die ihm am vertrautesten war. Und ich glaube, für ihn war es einfach naheliegend, dass er zuerst einmal die Möglichkeiten dieses selbstspielenden Klavieres erkundet mit der Musik, die ihm vertraut war, mit dem Jazz. Und deshalb auch das erste Stück, wie gesagt, nicht die Studie Nummer 1 ist sein erstes Stück, sondern die Studie Nummer 3a. Ein doch, na, man kann sagen, reines Jazzstück. Es gibt immer noch Anklänge an Jazzmusik in seinen späteren Statis, in der Studie 10 zum Beispiel, auch in der Studie 20, sogar in den letzten, in der 40er-Reihe findet man hier und da einige Sequenzen, die entfernt an Jazz erinnern. Aber ich würde sagen, ab Studie 20 spielt der Jazz eigentlich als Element nur noch eine ganz, ganz untergeordnete Bedeutung.
Ja, wie hat sich das dann daraus entwickelt? Sie haben gesagt, dass bereits bei der Boogie-Woogie-Suite das sich teilweise verselbstständigt. Das heißt, es gibt Stimmen, die den Steady Beat oder diesen Boogie-Woogie-Bass verlassen, also sich verselbstständigen, ja, dem gegenüber. Ja. Und wenn man so will, ist ja das, was dann nach dieser ersten Phase passiert, eine solche Verselbstständigung, die in Form gebracht ist. Die Mehrschichtigkeit von Zeiten.
Ja. Nan Caro begann eigentlich erst so um die Studie 20 damit, nicht nur verschiedene Zeitebenen übereinander gleichzeitig ablaufen zu lassen, sondern diese Zeitebenen auch noch zu beschleunigen oder zu verlangsamen. Das beste Beispiel ist ja diese Studie Nummer 21, Sie hatten ihn schon erwähnt, den Kanon X. Der Kanon X ist eine streng zweistimmige Komposition, ein zweistimmiger Kanon. Die linke Stimme, die tiefe Stimme, beginnt sehr langsam mit etwa 4,5 Tönen in der Sekunde. Nach kurzer Zeit folgt die hohe, die Diskantstimme, mit 39 Tönen in der Sekunde, also rasend schnell. Ein Pianist kann vielleicht 15, 16, 17 Töne in der Sekunde spielen, aber keine 39. Ein mechanisches Klavier kann natürlich nach oben fast unbegrenzt schnell spielen. Ein mechanisches Klavier kann 200 Anschläge in der Sekunde spielen.
Was Nankara auch ausgenutzt hat.
Was er auch ausgenutzt hat. Und das ist eben die Bedeutung dieses Komponisten, auch dass er alle diese Möglichkeiten, die in einem mechanischen Klavier innewohnen, erforscht hat, sehr sorgfältig erforscht und dann eben in seinen Kompositionen auch konsequent ausgenutzt hat. Und beim Kanon X läuft nun die schnelle Stimme, wird nun mathematisch langsamer, die langsame wird mathematisch schneller und an einer Stelle, etwa in der Mitte, kreuzen sich die Geschwindigkeiten und nun wird die tiefe Stimme natürlich zunehmend schneller, die hohe Stimme wird langsamer und gegen Ende des Stückes wandert die tiefe Stimme, die rasend schnell geworden ist, jetzt aber in den Diskant. Das hat Nan Caro einfach gemacht, um diese Komposition besser durchhörbar zu machen. Diese rasenden Geschwindigkeiten im Bass sind natürlich nicht so leicht durchzuhören wie rasende Geschwindigkeiten im Diskant. Und damit man die langsame, hohe Stimme überhaupt noch hören kann, greift er jetzt zur Oktavverdopplung. Erst macht er eine Oktavverdopplung, dann zwei, drei, vier, fünf. Am Schluss hat er die gesamte Klaviatur benutzt, um die langsame Stimme hörbar zu machen durch Oktavverdopplung. Die schnelle Stimme, die endet dann mit etwa 130 Anschlägen in einer Sekunde. Das ist etwas, was natürlich das menschliche Ohr nicht mehr auflösen kann in Einzeltöne. Man nimmt eigentlich nur noch eine Klangwolke, ein Klanggewitter, einen Sturm wahr bei dieser Komposition. Ja, und diese Geschwindigkeitsverhältnisse, die werden natürlich bei den folgenden Studies immer komplexer.
Es war auch das, worüber Stockhausen ja geschrieben hat, zum Beispiel in dem berühmten Aufsatz, wie die Zeit vergeht, wo er beschreibt, dass ein bestimmter Impuls, eine bestimmte Impulsfolge, wenn man sie beschleunigt, also ein ganz gewöhnliches Taktschlagen, wenn man es beschleunigt, in eine Tonhöhe übergeht. Man nimmt ja. Es dann als Ton. Ja. Höhe. Und so ähnlich ist es ja bei dieser Musik von Nan Caro, ich glaube auch schon bei dem Kanon X auch. Das heißt, diese Impulsdichte, also die man vorher noch als etwas Rhythmisches gehört hat, geht dann über in Tonhöhe. Tonhöhe hören, also was sie als Klangwolke oder Gewitter beschreiben. Also zumindest, ich habe das so in Erinnerung.
Ja, ich weiß nicht, ob ich persönlich kann, ich würde es nicht als Tonhöhe identifizieren können, sondern das ist mehr ein Wogen, ein Schweben und Wogen von Klangmassen. Aber es ist durchaus möglich, dass andere das irgendwo als Ton oder Tonhöhe auch identifizieren können.
Der Canon X war noch eine Komposition, die mit der noch nicht umgebauten Stanzmaschine hergestellt wurde, oder war es der erste?
Der Canon X, das war die erste Komposition, die mit der umgebauten hergestellt wurde, weil er bei dieser kontinuierlichen Geschwindigkeit ja auch ganz exakt die Abstände der Löcher, das heißt die Tonfolgen, stanzen musste. Das war die erste Komposition. Wahrscheinlich hatte er wegen des Canon X diese Stanzmaschine umbauen lassen.
Der Canon X hat eine relativ einfache Struktur noch, also eben diese beiden Stimmen, die sich überkreuzen, die deren Geschwindigkeiten einerseits zunehmen, andererseits abnehmen. So einfach oder so relativ einfach, wenn man mal von dem absieht, was mit diesen Stimmen während der Zeit, wo sie hinuntersinken und langsamer werden oder hinaufgehen und schneller werden, sonst noch passiert, so einfach sind nicht alle Kompositionen von Dan Caro. Da schienen ihn noch eine ganze Fülle anderer Themen interessiert zu haben.
Sicher.
Wenn Sie da vielleicht ein paar besonders deutliche Beispiele herausgreifen könnten. Also vorhin hatte ich angedeutet, es gibt diese 12 Tonen, also seriellen Problemstellungen von 12 Zeiten oder 12 Rhythmen, die verarbeitet werden, auch von 12 Tonreihen, soweit ich weiß.
Ja, beim Canon X laufen übrigens 12 Tonreihen ab, das Thema der schnellen und das Thema der langsamen Stimmen. Natürlich, das sind 12 Tonreihen, aber diese 12 Tonreihen, die werden immer neu organisiert. Da fällt vorne ein Ton weg, es kommt hinten ein Ton wieder dazu. Aber im Grunde sind es von Anfang bis Ende 12 Tonreihen. Aber das Thema, den Punkt, den Sie jetzt angeschnitten haben, die 12 Töne einer chromatischen Tonleiter sind natürlich von der Tonhöhe organisiert. Das ergibt sich aus der Obertonreihe natürlich in irgendeiner Form. Die Oktave ist die doppelte Schwingungszahl, die Quinte anderthalbfache und so weiter. Und diese Schwingungszahlen der chromatischen Tonleiter, der Töne dieser Tonleiter, befinden sich natürlich in ganz bestimmten Verhältnissen, Schwingungsverhältnissen. Und schon Henry Cowell hat in seinem Buch New Musical Resources, das ist ein Buch, das dürfte um 1915 geschrieben worden sein, es ist aber erst in den Ende der 20er Jahre, glaube ich, erschienen. Er hat schon angedeutet, dass dieses Verhältnis der Schwingungen ja irgendwo ein Naturgesetz ist. Und man könnte doch einmal daran denken, das Verhältnis der Schwingungszahlen zu übertragen, auch in Geschwindigkeitsverhältnisse. Warum nur Tonhöheverhältnisse, warum nicht Geschwindigkeitsverhältnisse? Und das hat Nan Caro gemacht in seiner Studie Nummer 37. Es ist ein zwölfstimmiger Kanon, eine zwölfstimmige Komposition, wo sich die Geschwindigkeiten der Stimmen so verhalten wie die Schwingungszahlen einer chromatischen Tonleiter. Das heißt, die Oktave hat die doppelte Schwingungszahl wie der Grundton. Deshalb hat bei dieser Komposition die zwölfte Stimme auch die doppelte Geschwindigkeit wie die erste Stimme. Das ist sicherlich eine seiner kunstvollsten Kompositionen, die Studie Nummer 37. Er schätzt sie besonders auch. Er hält sie also auch für eine seiner gelungenen Kompositionen, bei seiner Bescheidenheit schon eine an seltener
Ausbruch von ihm.
Wann hat er die in etwa komponiert, ist das zu ermitteln? Ist ja auch so ein Umstand, also dieser Bescheidenheit eigentlich, dass er so Jahreszahlen oder so etwas da nicht draufgeschrieben hat, das wohl damit begründet, dass er sagt, die Leute, wenn sie es denn nun interessiert, die sollen die Musik hören.
Ja.
Und Jahreszahlen verführen dazu, Musik oder musikalische Schöpfungen, Werke mit irgendwelchen biografischen Daten in Verbindung zu bringen. Und das nun wollte Nekaro scheinbar verhindern.
Ja, er hat nun ein etwas ungewöhnliches Verhältnis zur Vergangenheit schlechthin. Vergangenheit ist für ihn vorbei. Und manchmal habe ich den Eindruck, er will sich gar nicht erinnern an das, was früher war. Er weigert sich, irgendwo in die Vergangenheit zurückzugehen. Wenn man ihn über frühere Ereignisse fragt, es ist ihm nie so richtig wohl dabei, Auskunft zu geben. Er sagt, oh, it's past, es interessiert ihn heute nicht mehr. Und ich erinnere mich an eine Gelegenheit, wo er mir eine Widmung auf eine Komposition geschrieben hat, die er mir also verehrt hat. Und Yoko sagte dann noch, er möge doch das Datum draufschreiben. Und er war also ganz erstaunt und sagte, oh, I did it never, why should I do it today? Er wollte damit ausdrücken, er hat nie irgendetwas datiert, auch seine Komposition nicht. Warum soll er heute damit anfangen, Dinge zu datieren? Er hat früher auch Briefe nicht datiert. Vor seinem sehr, sehr umfangreichen Briefwechsel, den er mit Peter Garland geführt hat, ein Herausgeber Komposition als Noten. Und er begann eigentlich erst damit, seine Briefe zu datieren, als er merkte, dass es sehr schwer war, festzustellen, welche Briefe von ihm in Amerika angekommen waren und welche nicht. Weil die Post in Mexiko wohl sehr unzuverlässig gewesen war. Und so konnte er immer Bezug nehmen, hast du denn meinen Brief vom 17. Mai bekommen? Hm. Erst da begann er, seine Briefe zu datieren. Und die Nummern seiner Studies sind nur, nun sagen wir, ganz grob chronologisch geordnet. Wie ich vorhin schon sagte, ist ja die Studie 3a die erste, nicht etwa die Nummer 1. Aber man kann die Nummerierung als groben Anhaltspunkt für die Entstehung dieser Komposition werten. Und die Studie Nummer 37 dürfte entstanden sein, etwa um 1975.
Und in dieser Zeit, in dieser ganzen Zeitspanne, wann ist die erste geschrieben worden, Nummer 3a? In etwa wann fing er damit an?
Ja, ganz am Ende der 40er Jahre, sagen wir um 1950.
Und in dieser ganzen Zeit bis praktisch 1990, also 1989, als er seinen Herzinfarkt hatte, 90 war der.
Der war nach wie 88.
Also damals 89. Zwei Jahre, da muss es 89 sein.
89, ja.
Also bis 75 auf alle Fälle war er fast losgelöst oder völlig unabhängig, eigenbrötlerisch, nur eben mit seinen Kompositionen beschäftigt. Also so viel Außenkontakt eigentlich in der Weise pflegte er ja gar nicht.
Er hatte überhaupt keinen Kontakt zur musikalischen etablierten Welt. Der einzige und auch der erste, glaube ich, der seine Kompositionen einmal nutzte, war übrigens John Cage. John Cage arbeitete ja eng zusammen mit Merce Cunningham, dem Ballettdirektor oder Choreograf. Und in den 60er Jahren schon wurden 5 oder 6 seiner Studies benutzt als Musik für Merce Cunninghams Choreografien. Und diese Musik ging damals auch nicht nur in Amerika, das heißt die Truppe ging nicht nur in Amerika auf Tournee, sondern auch in Europa. Und das war eigentlich das erste Mal, dass seine Musik außerhalb von Mexiko irgendwo gespielt wurde.
Das war die Musik der Schallplatteneinspielung dieser ersten.
Nein, nein.
Oder wie ist Merce Cunningham oder beziehungsweise John Cage auf Nekaro gekommen?
Das ist wieder eine etwas komplizierte Geschichte. Ich weiß auch nicht, ob ich sie so schnell zusammenbringe. Das ging ein Edward Evans. Er war Direktor der National Library, glaube ich, in Washington. Der hatte Nan Caro einmal kennengelernt und hatte Tonbänder von ihm aus Mexiko mitgebracht. Und dieser Mr. Evans, der kannte wiederum John Cage und der hat diese Tonbänder John Cage vorgespielt und John Cage hat direkt beschlossen, sie in Merce Cunninghams Ballettmusik mit einzubringen.
Und schon bereits Tonbänder der Klaviermusik, also der
Tonbänder der Klaviermusik, die in Mexico City aufgenommen wurde. Nan Caro besaß früher sicherlich mal ein Tonbandgerät und hat diese Dinge auch aufgenommen.
Mhm. Denn ansonsten ist ja, bis auf diese Schallplatten-Einspielung, die auch in den 70er Jahren, wann ist die entstanden, wisst ihr das?
Es gibt mehrere Schallplatten, frühe Schallplatten von ihm, eine Schallplatte von Columbia, die dürfte in den vielleicht sogar Ende der 60er Jahre entstanden sein, mit aber nur wenigen Stücken und eine sehr schlechte Schallplatte. Die wirklich umfassende Einspielung, die ist in den 70er Jahren entstanden mit Americanian auf Arch Records. Das sind die Stücke, die heute auch von Vergo, von Schott herausgegeben werden. Allerdings ist diese Schott-CD, das sind neue Aufnahmen gewesen.
Weil immerhin so viel Kontakt muss er ja gehabt haben zu der Außenwelt, dass er diese Aufnahmen durchsetzen konnte. Da muss man ja auch entweder Freunde haben, die das für einen besorgen, oder selbst hinterher sein, denn die Plattenunternehmen, gerade was die zeitgenössische Musik anbelangt, sind ja nicht so von sich aus aktiv, zumindest.
Das war sicher das Verdienst von Charles Americanian, der so eine kleine Schallplattenfirma selbst wohl betrieben hat, diese Arch Records Firma. Und der hatte 4 Schallplatten, nun man kann sagen fast mit dem gesamten Werk für Player Piano von Nan Caro herausgegeben. Die Herausgabe, die, ich kann die Jahreszahlen jetzt nicht exakt sagen, aber die erste ist um 1977 erschienen, die letzte in den 80er Jahren. Mhm. Und zu Beginn der 80er Jahre wurde Nan Caro dann auch in Amerika bekannt. Er hat also Mexiko nicht mehr verlassen, seit dem Kauf seiner Stanzmaschine in New York oder dem Nachbau der Stanzmaschine Ende der 40er Jahre bis zu Beginn der 80er Jahre. Er ist erst zu Beginn der 80er Jahre wieder nach Amerika gereist, ich glaube zu einem Konzert nach San Francisco, das Betty Freeman veranstaltet hat. Das ist eine Mäzenin für neue Musik in den USA. Mhm.
Er hatte ja zu Amerika, nachdem er aus Spanien zurückkam, ein etwas gespaltenes Verhältnis, beziehungsweise Amerika zu ihm, so wie er es schildert.
Ich glaube, er hatte kein gespaltenes Verhältnis. Amerika hat ein sehr eindeutiges Verhältnis zu Amerika. Und zwar ein eindeutig negatives, natürlich. Er kam aus dem Spanischen Bürgerkrieg zurück. Sie wissen, er hat 2 Jahre von 1937 bis 1939 gegen das faschistische Franco-Regime in Spanien gekämpft. Und zwar mit der Lincoln Brigade. Das war eine Vereinigung von damals nun vorwiegend kommunistischen Jugendlichen, die gegen Franco gekämpft haben. Er wurde bei diesem Bürgerkrieg auch verwundet in Spanien. Und als er dann zurückkam, da wollte man ihm keinen neuen Pass ausstellen. Er war wohl zu einer unerwünschten Person geworden wegen seiner politischen Aktivitäten. Er war auch kurze Zeit in der Kommunistischen Partei gewesen damals.
Er war also kein Anarchist, sondern Kommunist. Das ist ja ein
Ja, er war kein Anarchist. Nein, nichts dergleichen. Er war von der kommunistischen Gedankenwelt damals schon durchdrungen. Das waren übrigens viele, viele Intellektuelle der damaligen Zeit natürlich gewesen.
Wissen Sie genaueres? Welche Art von Kommunismus? Da gibt es ja auch ganze unterschiedliche Flügelbewegungen. Also im gemeinen, als ich bei ihm war, hat er sich eigentlich eher als Anarchist bezeichnet. Er sei dorthin gefahren, weil er von dem anarchistischen Gedankengut affiziert gewesen wäre. Und Anarchismus und Kommunismus sind völlig gegenläufige Geisteswelten.
Ja. Ja, du. Ganz gut, ja.
Anarchismus ist ihm eigentlich völlig fremd, nach meiner Einschätzung. Kommunismus, unterscheidet sich ja doch grundlegend von Anarchismus.
Ja, ich meine, darauf habe ich mir auch überlegt, also als es um den politischen Menschen Nankero ging, man kann dazu wenig sagen, aber wenn man sich überlegt, dass er solche Musik schreibt, die in einer solchen Form konstruiert ist.
Ja. Dann kann man kein Anarchist sein,
denn Anarchismus ist eine, wie soll man sagen, eher plurale,
chaotische Angelegenheit.
Ja, also nicht, was nicht unbedingt durcheinander heißt, aber es ist eben keine Hierarchie gedacht.
Ja.
Auch keine Übergangshierarchie, die erst eine bestimmte Art von Bürgern ausschließt oder von Menschen als Unmenschen eben verdrängt oder vernichtet. Mhm. Bevor die wahre Menschennatur sich entfalten kann. Das gibt es im Anarchismus nicht. Und Nankero war ja, das sieht man seinen Kompositionen ja an, ganz extrem konstruktiv, ja. und auch hierarchisch konstruktiv. Es gibt solche Hierarchien. Auch wenn er sich nicht an die Hierarchien gehalten hat, die in Harmonie